Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jonas Rehse am Mikrofon. Herzlich willkommen zu dieser Tageszusammenfassung im Deutschlandfunk. Mit diesen Themen: Gewalt und Gegengewalt. Ist in Israel die Spirale noch aufzuhalten? Bröckelt bereits das klare Nein zu Kampfflugzeugen an die Ukraine? Zumindest kann man eine Aussage der SPD-Co-Vorsitzenden Saskia Esken so deuten. Landtagswahl als Stimmungstest in Österreich, Rechte im Aufwind und die deutsche Hockeynationalmannschaft ist Weltmeister geworden zum ersten Mal seit 17 Jahren. Morgen wird US-Außenminister Anthony Blinken nach Israel reisen und in die Palästinensergebiete. Er wird eine sehr aufgeheizte Stimmung erleben. Die letzte Woche war eine der blutigsten dort seit langem. Angriffe des israelischen Militärs im Westjordanland, Vergeltungsmaßnahmen der Palästinenser, zuletzt zwei Anschläge in Jerusalem. Daraufhin hat die israelische Regierung wiederum harte Maßnahmen angekündigt. Julio Segador in Tel Aviv. Werden die schon umgesetzt?
Es ist sichtbar, und zwar wenn man im Land herumfährt, dass die Alarmbereitschaft der Sicherheitskräfte im ganzen Land deutlich erhöht worden ist, vor allem natürlich an den Sperranlagen zwischen dem besetzten Westjordanland und dem israelischen Staatsgebiet. Das ist ein Punkt. Und dann hat das Kabinett noch weitere Punkte beschlossen, sozusagen als Antiterrormaßnahmen. Das wären zum einen, dass die Häuser der Familien der Attentäter zerstört werden sollen. Dann sollen den Familienmitgliedern von Attentätern, die Israelis töten, die Sozialleistungen gekürzt werden. Das kann sogar so weit gehen, dass ihnen die Pässe entzogen werden, als auch wenn sie israelische Staatsbürger sind. Zum anderen hat Benjamin Netanyahu, der israelische Ministerpräsident, angekündigt, dass der Siedlungsbau deutlich ausgeweitet werden soll im besetzten Westjordanland. Auch das als Antiterrormaßnahme. Und er hat wörtlich gesagt, den Terroristen, die uns hier aus unserem Land entwurzeln wollen, denen werden wir klar machen, dass wir hier bleiben. Und schließlich als letzte Maßnahme soll das Waffenrecht gelockert werden, damit mehr Personen vor allem in den Siedlungen einen Waffenschein erwerben können und mit Waffen ausgestattet werden.
Also äußerst harte Maßnahmen. Sehen wir da schon eine Spirale aus Gewalt und Gegengewalt?
Ganz klar, es ist eine Spirale der Gewalt, die sich eigentlich immer weiter dreht und es ist kein Ende abzusehen. Und wenn man sich das Jahr 2022 anguckt, das vergangene Jahr war ein sehr, sehr blutiges Jahr. Wir hatten so viele Tote im besetzten Westjordanland wie schon lange nicht mehr. Es war fast an der Tagesordnung, dass israelische Sicherheitskräfte hier in die palästinensischen Städte eingedrungen sind, auf der Suche nach Attentätern mit sehr, sehr vielen Toten, über 150 Tote. Und dieses Jahr 2023 hat sich da eigentlich nahtlos fortgesetzt mit am vergangenen Donnerstag dieser Militäraktion in Jenin, wo es ja inzwischen 10 Tote gab, 10 tote Palästinenser, darunter auch Zivilisten. Und diese Militäraktion war ja auch nach Auskunft der Attentäter oder der Sympathisanten des Attentäters der Auslöser für diese Tat am Freitagabend am Schabbat vor der Synagoge in Jerusalem mit 7 Toten. Also man sieht, diese Spirale der Gewalt, die dreht sich immer weiter und man kann derzeit überhaupt nicht absehen, dass es irgendwie zu einer Entspannung kommen könnte.
Gleichzeitig kommt es ja auch immer wieder zu Protesten gegen diesen harten Kurs der Ultrarechtsregierung, jetzt auch am Wochenende wieder. Wie passt das zusammen oder wie ist das zu bewerten?
Also es gab am vergangenen Samstag auch wieder diese Demonstrationen. Es waren nicht so viele wie in der vergangenen Woche. Ich denke, dass da schon sehr, sehr viele Menschen unter diesem Eindruck auch des Anschlags in Jerusalem standen. Aber sie haben ganz klar gesagt, das eine ist der Nahostkonflikt, aber das andere ist die Innenpolitik in Israel. Und da gibt es doch Themen, vor allem eben diese geplante Justizreform, wo sehr, sehr viele Menschen sagen, das würde die Gewaltenteilung im Land aufheben. Und sie sagen das eigentlich zu Recht, denn die Maßnahmen, die hier die Regierung vorgeschlagen hat, dass nämlich letztlich das Parlament mit einfacher Mehrheit Entscheidungen der obersten Richter revidieren können, das geht wirklich an die Gewaltenteilung. Es ist zumindest eine Aufweichung der Gewaltenteilung. Da können, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen unterscheiden, was das eine ist mit dem Nahostkonflikt, dass es hier einfach Differenzen und auch eine sehr, sehr harte Haltung gegenüber den Palästinensern gibt. Aber die Innenpolitik, das ist sozusagen eine ganz andere Sache und da differenzieren die Menschen einfach. Man muss dazu sagen, dass bei der Demonstration am Samstag erst gleich zu Beginn eine Schweigeminute gab. Also da haben die Menschen sehr wohl Bezug genommen zu den Ereignissen in Jerusalem.
Unser Nahost-Korrespondent Julio Segador. Kurz nach dem Bundeskanzler Olaf Scholz den Forderungen nach Kampfpanzerlieferungen an die Ukraine nachgegeben hatte, da stand schon die nächste Bitte im Raum. Der ukrainische Präsident Zelensky pochte sofort in seiner täglichen Videoansprache auf Kampfflugzeuge. Die Reaktion des Bundeskanzlers darauf war ein kategorisches Nein. Aber ganz so klar scheint die Position von der Co-Chefin der Kanzlerpartei, Saskia Esken, aber nicht zu sein. Sie sagte heute in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin.
Entscheidend kommt es ja darauf an, dass wir immer wieder die aktuelle Situation bewerten, dass wir eben auch mit jeder Entscheidung auch Präsident Putin und Russland deutlich machen, dass wir die russische Aggression zurückweisen, dass wir es nicht akzeptieren, dass das Völkerrecht mit Füßen getreten wird. Und deswegen müssen wir diesen Angriff auch zurückweisen. Das tun wir mit Waffenlieferungen, mit Sanktionen, mit der klaren und gemeinsamen Haltung eben auch der fast, kann man sagen, internationalen Gemeinschaft.
Saskia Esken schließt weitere Waffenlieferungen an die Ukraine nicht aus. Ein klares Nein zu Kampfflugzeugen ist es zumindest nicht. Und das dürfte man in Kiew auch registrieren. Von dort Peter Sawicki.
Auch nach der angekündigten groß angelegten Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine versucht die Regierung in Kiew auf weitere Waffenlieferungen hinzuwirken. In seiner täglichen Videoansprache bezeichnete Präsident Volodymyr Zelensky Langstreckenraketen als notwendiges weiteres Element bei der Verteidigung gegen Russland. Die bisher an die Ukraine gelieferten Raketen, etwa für das System HIMARS, haben eine begrenzte Reichweite von ca. 80 Kilometern. Geschosse, die Ziele in mehreren hundert Kilometern erreichen könnten, haben vor allem die USA bisher abgelehnt, aus Sorge, Russland damit zu drastischen Gegenmaßnahmen veranlassen zu können. Michailo Podolyak, ein Berater Selenskis, erklärte nun aber, dass man sich in Gesprächen über eine Lieferung von Langstreckenraketen befinde. Daneben drängt die Ukraine derzeit auch erneut auf die Lieferung von Kampfflugzeugen, was aber zum Beispiel Deutschland bislang ausschließt. Selensky begründete seine Forderung auch mit erneutem Beschuss Russlands in der Region Donetsk. In der Stadt Konstantinivka, unweit der Front im Donbass, wurden am Samstag nach offiziellen Angaben mindestens 3 Personen getötet, dazu mehr als ein Dutzend verletzt.
Seit mehr als 20 Jahren verhandeln die EU und der südamerikanische Staatenbund Mercosur über ein Freihandelsabkommen. Im Moment liegt dieses Projekt so gut wie auf Eis. Es passiert eigentlich nichts. Bundeskanzler Olaf Scholz will das bei seiner Lateinamerika-Reise jetzt ändern, auch weil momentan neue Alternativen zu Russland und China dringend gesucht werden. Aus Buenos Aires vom Auftakt der Kanzlerreise Stefan Detjen.
Schon die erste Station der viertägigen Südamerika-Reise führt den Bundeskanzler vor Augen, dass Deutschland und Europa hier um selbstbewusste Partner werben müssen, für die der alte Westen keineswegs die einzige Option für Handel, Investitionen und geopolitische Bündnisse ist. Vor allem China lockt mit Geld- und Infrastrukturprojekten, gegen die das in Buenos Aires gestern Abend unterzeichnete Partnerschaftsabkommen mit Deutschland blass wirkt. Das vor Jahren ausgehandelte Freihandelsabkommen zwischen der EU und der lateinamerikanischen Mercosur-Gruppe stockt seit Jahren. Lange waren im europäischen und den nationalen Parlamenten in der EU Forderungen nach besseren Regeln zum Klimaschutz, gegen die Abholzung der Amazonas-Regenwälder und zur Sicherung von demokratischen Bürgerrechten erhoben worden. Aber auch in Südamerika wachsen inzwischen wieder die Einwände. Alberto Fernandez, der Präsident Argentiniens, wirft den Europäern protektionistische Ambitionen vor. Es geht, mit Blick auf den Bundeskanzler, um die Übermacht der europäischen Automobilindustrie und, mit Blick nach Frankreich, um die Interessen der europäischen Agrarwirtschaft. Argentinien will bessere Marktchancen für seine Fleischexporte und Milchprodukte. Fernandes und Scholz betonen übereinstimmend, dass sie das gelähmte Ratifizierungsverfahren für das Mercosur-Freihandelsabkommen zu Ende bringen wollen.
Man sieht, dass Diskussionsbedarf besteht, aber auch die große Bereitschaft, eine Lösung zustande zu bringen, und dass das jetzt nicht ohne Arbeit sein wird, das ist auch offensichtlich.
Gesteht Scholz zu. Am Rande seiner politischen Gespräche wurde ein Abkommen zur Förderung von deutschen Start-up-Investitionen in Argentinien unterzeichnet. Ein kleiner Schritt. Optimistisch zeigt sich der Kanzler beim Thema Klimaschutz. Wenn es um die Abholzung der Amazonas-Regenwälder gehe, sei Argentinien zuletzt näher an der Seite Europas gestanden als an der seines Mercosur-Partners Brasilien, erklärt Fernandes. Scholz will daran anknüpfen.
Es ist schon eine wichtige Sache, wenn man über das Klima spricht, dass man Zusammenarbeitsformen findet, die ausschließen, dass die Welt sich gegeneinander stellt, während sie doch zusammenarbeiten sollte, um den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten. Das ist die Idee hinter dem Klimaclub. Und deshalb bin ich sehr froh darüber, dass Argentinien bereit ist, da mitzumachen und die Idee aufzugreifen.
Überlagert wird auch dieser Besuch vom Krieg in Europa.
Das ist ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Daran ändert sich nichts dadurch, dass wir die Ukraine mit finanzieller, humanitärer Hilfe ausstatten oder Waffen liefern.
Erklärt Scholz, nachdem seine Außenministerin Baerbock in der vergangenen Woche von einem Krieg des Westens gegen Russland gesprochen hatte. Die westliche Position wird auf dieser Reise immer wieder erklärt werden müssen.
Argentina y América Latina no está pensando en...
Argentinien und die lateinamerikanischen Staaten werden der Ukraine keine Waffen zur Verfügung stellen, erklärt Fernandes. Noch am Abend bricht Scholz zur zweiten Station der Reise nach Chile auf. Von dort geht es dann zum Abschluss weiter nach Brasilien, dem größten Handelspartner Deutschlands auf dem Kontinent.
Es ist eine Kombination, bei der einem Angst und Bange wird. Ein ehemaliger oberster Verfassungsschützer, der von rot-grüner Rassenlehre spricht und von eliminatorischem Rassismus gegen Weiße. Nicht erst nach den jüngsten Äußerungen von Hans-Georg Maaßen fragte man sich, wie ein Mann mit so einer Gesinnung 6 Jahre lang den Verfassungsschutz leiten konnte. So eine Haltung kommt ja nicht über Nacht. Jetzt hat auch seine Partei, die CDU, die Nase voll. Nachdem Maaßen bei der letzten Bundestagswahl noch Direktkandidat war, soll er nun die Partei verlassen. Jörg Münchenberg.
Nun will auch der CDU-Parteivorsitzende die Reißleine ziehen. Für den ehemaligen Präsidenten des Verfassungsschutzes und gleichzeitig frisch gewählten Vorsitzenden der ultrakonservativen Werteunion Hans-Georg Maaßen sei kein Platz mehr in der CDU, sagte Friedrich Merz jetzt der Bild am Sonntag. Das Maß sei voll, Maaßen sei aufgefordert worden, die Partei zu verlassen. Gleichzeitig erwägt die CDU ein Parteiausschlussverfahren. Das sei nicht einfach, aber es werde derzeit sorgfältig geprüft, welche Möglichkeiten es gebe, so Merz weiter. Ausschlaggebend seien Sprache und das Gedankengut des früheren Verfassungsschutzpräsidenten. Das klingt nun beim CDU-Vorsitzenden deutlich entschlossener als noch zu Beginn der Woche, als die neuen Äußerungen Maaßens über eine angeblich rot-grüne Rassenlehre und einen Rassismus gegen einheimische Deutsche bekannt geworden sind. So hatte Merz zunächst am Dienstag erklärt:
Die Äußerungen von Herrn Maaßen sind erneut inakzeptabel. Wir werden uns mit diesem Fall weiter beschäftigen und ihn auch unter diesem Aspekt beurteilen.
Zumal Maaßen gestern zum Vorsitzenden der Werteunion gewählt worden ist. Ein Zusammenschluss von konservativen Christdemokraten, denen die CDU in der Ära Merkel zu weit nach links gerückt ist. Die Gruppierung umfasst eigenen Angaben zufolge 4000 Mitglieder, zählt aber nicht als offizielle Parteivereinigung. Maaßen hatte nach seiner Wahl gestern getwittert, er wolle sich für die Durchsetzung christlich-demokratischer Werte und gegen jede Art von Ökosozialismus und Gender-Wokismus einsetzen. 2018 musste er als Chef des Bundesverfassungsschutzes zurücktreten, weil er rechtsextreme Ausschreitungen in Chemnitz in Zweifel gezogen hatte. Maaßen sei bis heute auch eine Belastung für den Verfassungsschutz, sagte sein Nachfolger im Amt Thomas Haldenwang im Interview der Woche des Deutschlandfunks.
Ich kann nur sagen, Herr Dr. Maaßen schadet mit seinen Äußerungen auch immer wieder dem Bundesamt für Verfassungsschutz, denn wir werden immer wieder auch mit derartigen Dingen dann in Verbindung gebracht.
Zugleich betonte Haldenwang, dass Maaßen den Verfassungsschutz aber nicht in dieser Hinsicht geprägt habe. Die rechten Äußerungen seien erst gefallen, nachdem er aus seinem Amt ausgeschieden sei. Gleichzeitig kritisierte Haldenwang im Deutschlandfunk die Wortmeldungen seines Vorgängers in aller Deutlichkeit.
Ich nehme wahr, dass er durch sehr radikale Äußerungen in Erscheinung tritt. Äußerungen, die ich in ähnlicher Weise eigentlich nur vom äußersten rechten Rand politischer Bestrebungen wahrnehmen kann. Wir haben Analysen dazu eben auch wahrnehmen können von Felix Klein, dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, der hier eindeutig antisemitische Inhalte eben auch sieht. Diesen Bewertungen schließe ich mich an.
Die Werteunion wiederum verteidigte ihren neuen Vorsitzenden. Die Äußerungen Haldenwangs seien ein untauglicher Versuch, Maaßen in die Nähe des Antisemitismus zu rücken. Doch auch die CDU sieht inzwischen rote Linien überschritten und will ihr Mitglied Maaßen unbedingt loswerden.
Die Ibiza-Affäre um die rechte FPÖ in Österreich ist schon fast 4 Jahre her und die Wähler scheinen verziehen zu haben. Bei den als Stimmungstest geltenden Landtagswahlen in Niederösterreich erhalten die Rechtspopulisten fast 1/4 der Stimmen. Die Regierungsparteien werden abgestraft. Wolfgang Fichtel.
Nach 2 Jahrzehnten absoluter Mehrheit in Niederösterreich ist die regierende Volkspartei abgestürzt um 10 Prozentpunkte auf 39,9% der Stimmen. Ein sehr schmerzlicher Tag für die ÖVP, sagt die alte und vermutlich auch neue Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Eine historische Niederlage, heißt es in St. Pölten, der Landeshauptstadt, obwohl die ÖVP noch immer auf Platz 1 liegt. Aber zweiter Wahlsieger ist die rechtspopulistische FPÖ mit jetzt knapp 25% der Stimmen. Bisher hatte sie knapp 15%. Die rechte FPÖ hat damit fast genauso viel gewonnen, wie die konservative ÖVP verloren hat. Und die FPÖ hat dabei die SPÖ deutlich überholt. ÖVP-Frau Mikl-Leitner sieht die Ursachen in der Bundespolitik. Die FPÖ habe mit den Themen Teuerung, Asyl und mit Attacken gegen Klimaaktivisten Wahlkampf gemacht. Der Bergrutsch für die ÖVP ist schon der 2. in Folge, nach den Wahlen in Tirol, ebenfalls jahrzehntelang eine ÖVP-Hochburg. Dort braucht die Volkspartei seitdem die SPÖ zum Regieren. ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer regiert in Wien mit einer ÖVP-Grünen-Koalition, die schon seit einiger Zeit keine Umfragemehrheit mehr hat. Würde heute österreichweit gewählt werden, wäre die FPÖ stärkste Partei. Neuwahlen stehen aber regulär erst nächstes Jahr an.
Bei einem Erdbeben der Stärke 5,9 im Nordwesten des Irans nahe der türkischen Grenze sind mindestens 3 Menschen getötet und Hunderte verletzt worden. Das Epizentrum des Bebens lag in der Stadt Koy in der Provinz West-Aserbaidschan. Uwe Lüb.
Bilder von Überwachungskameras zeigen Menschen, die bei den ersten Erdstößen panisch aus Geschäften rennen. Unmittelbar darauf kippen Regale um, Gebäude stürzen teilweise ein. Erst am Tag nach dem Erdbeben bei der Großstadt Kroy im Nordwesten des Landes wird das ganze Ausmaß der Folgen sichtbar. Sabihullah Kazemi Attar ist Gouverneur von Kroy. Er sagt im iranischen Fernsehen: Das Beben vergangene Nacht hatte eine Stärke von 5,9. Es gab auch viele Nachbeben. Im Zentrum von Kroy und der Nachbarstadt Firurak sowie im Umkreis von rund 70 Kilometer kam es zu großen Schäden. Wir haben schon 12 Lager als Behelfsunterkünfte errichtet und wir werden auch in den Stadtvierteln welche aufbauen. Die Hilfsorganisation Roter Halbmond hat noch in der Nacht begonnen, Hilfsgüter in die Region zu schicken. Flugzeuge für die Erdbebenregion werden beladen. In Teheran und anderen Gegenden des Landes werfen Helfer Säcke auf Förderbänder. Es geht um Zelte, Decken, Lebensmittel. Die Hilfe ist gleich nach dem Beben angelaufen, sagt Pir Hossian Kolivand, Chef des Roten Halbmondes. Die Rettungsaktion begann fast sofort nach dem Beben und ging ohne Pause durch bis zum Morgengebet. Es kamen Lebensmittel an und Behelfslager wurden errichtet. Die Hilfsgüter wurden mit Frachtflugzeugen der Armee hierher geschickt. Medikamente, Lebensmittel, Zelte. Sie kamen aus verschiedenen Provinzen nach Kroy. Kolivand spricht auch über das Ausmaß der Schäden. Rund 70 Dörfer seien betroffen. In manchen Orten sei jedes fünfte Gebäude beschädigt, in anderen sogar jedes zweite. Krankenhäuser in der Region waren alarmiert worden. Als die ersten Verletzten gebracht werden, geht es hektisch zu. Nicht-Verletzte stehen oder sitzen bei eisigen Temperaturen in Decken gehüllt im Freien und versuchen, sich an Feuern zu wärmen. Viele haben ihr Zuhause verloren oder aus Angst vor Nachbeben die Nacht ohnehin draußen verbracht. Viele, die ein Auto haben, sind zu Bekannten oder Verwandten gefahren. Nach dem Beben haben sich lange Staus gebildet. Nach Angaben des US-amerikanischen Geologischen Instituts hatte das Erdbeben eine Stärke von 5,9 auf der Richterskala in einer Tiefe von 10 Kilometer. Die Erdstöße waren auch im Osten der Türkei, Armenien und Aserbaidschan zu spüren. Es war das dritte Beben in der Region Kroy binnen weniger Monate. Erst vor 10 Tagen sind dort nach einem Beben der Stärke 5,4 rund 120 Menschen verletzt worden, die meisten infolge von Panik.
Im Fußball und im Handball hat es nicht geklappt. Kein Titel für die deutschen Herren-Nationalmannschaften. Im Handball hat am Abend Dänemark erneut den Titel geholt. Aber im Hockey, da darf sich Deutschland jetzt auch Weltmeister wieder mal nennen. Zum ersten Mal seit 17 Jahren. Tullio Francesco Puoti.
Nach regulärer Spielzeit steht es 3:3. Dann ist es Keeper Jean-Paul Dannenberg, der den entscheidenden Ball im Penaltyschießen hält. Deutschland schlägt den Titelverteidiger Belgien mit 8:7 und Kapitän Mats Grambusch ist überglücklich.
Unglaublicher Scheiß. Weltmeister mit einer Performance, die, glaube ich, sehr gut war. Ja, absolut, absolut krank, absolut krank. Will mich auch gar nicht zu sehr in irgendwelche spielerischen Elemente vertiefen, sondern einfach nur auf dieser Welle weiter.
Dabei hat es zunächst düster ausgesehen. Nach 10 Minuten hat Deutschland bereits 0:2 hinten gelegen. Über das Turnier hinweg haben die DHB-Männer aber eines bewiesen: Comeback-Qualitäten. Dreimal mit 0:2 hinten gelegen und jedes Mal die Partie gedreht. Gegen England war das deutsche Team schon fast im Viertelfinale ausgeschieden, kam dann aber auch kurz vor Schluss wieder zurück. Und auch im Finale dreht Deutschland das Spiel zum 3:2. Kurz vor Schluss gelingt Belgien noch der 3:3 Ausgleich. DHB-Spieler Moritz Tromperz hat aber immer weiter an den großen Wurf geglaubt.
Wir haben es endlich mit unserer Generation geschafft, zu beweisen, dass wir unglaublich gute Hockeyspieler sind. Und sind jetzt hier hingekommen und bei diesem Turnier Weltmeister geworden. Ich glaube, da kann keiner sagen, dass das nicht verdient war, nach dem, was wir hier abgezogen haben. Wir sind so unglaublich stolz auf das, was wir hier geschafft haben. Ich kann es nach wie vor nicht beschreiben. Das ist einfach nur Weltklasse.
Die Nervenstärke haben die DHB-Männer auch im Penalty-Schießen und sind nun zum dritten Mal Hockey-Weltmeister.
Und für die Presseschau hat Ingrid Tramm schon mal ein paar Zeitungskommentare für uns gesammelt. Präsentiert werden sie von Katrin Degenhardt.
Im Mittelpunkt der Kommentare stehen der Verein Werteunion und ihr neuer Vorsitzender, der frühere Verfassungsschutzpräsident Maaßen. In der CDU wird nun über den Umgang mit Maaßen diskutiert. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle schreibt: Seit Jahren radikalisiert Maaßen sich öffentlich mit rechtspopulistischen Zündeleien. Die CDU sollte ihren zögerlichen Umgang mit Maaßen endlich aufgeben und ein Parteiausschlussverfahren in Gang setzen. Natürlich, solche Verfahren sind langwierig und bergen das Risiko, verloren zu werden, siehe SPD und Thilo Sarrazin. Doch wenn die CDU eine Partei des modernen Konservatismus sein will, dann muss sie diesen Weg beschreiten. Der Wiesbadener Kurier meint, die Union, die seinen Parteiausschluss prüft, darf sich nicht davon beeindrucken lassen, dass Maaßen ihr eine schäbige Schmutzkampagne vorwirft. Als Opfer stilisiert sich der Rechtspopulist ohnehin seit Jahren. Eine Partei, die sich der politischen Mitte zuordnet, muss handeln. Dabei reicht es nicht aus, die Äußerungen immer wieder als nicht akzeptabel einzustufen. Ohne seine Parteimitgliedschaft würde Maaßen in der Öffentlichkeit an Bedeutung und Interesse verlieren. Die Südwestpresse aus Ulm erinnert, für Maaßen ist der Fall deutlich tiefer. Er war ja mal sehr bedeutsam, Direktkandidat für die CDU bei der Bundestagswahl und davor Deutschlands oberster Verfassungsschützer. Ein Gedanke, bei dem es einem eiskalt den Rücken herunterläuft. Maaßen, der über rot-grüne Rassenlehre und eliminatorischen Rassismus gegen Weiße schwadroniert, war 6 Jahre lang oberster Verteidiger gegen Nazis. Nun in den Nahen Osten. Die Stuttgarter Zeitung kommentiert die jüngsten Anschläge in Jerusalem. Es war ausgerechnet der rechtspopulistische Benjamin Netanyahu, der nach den jüngsten Anschlägen zur Besonnenheit aufrief. Doch der Ministerpräsident hat sein politisches Schicksal in die Hand von Menschen gelegt, die gegen Palästinenser noch härter durchgreifen wollen als er selbst. Dass mehr Waffen für Israelis dazu geeignet sind, die Situation zu deeskalieren, darf getrost bezweifelt werden. Gleiches gilt für Sippenhaft gegenüber terrorverdächtigen Palästinensern. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung äußert sich alarmiert. Zutiefst bedenklich ist, dass die Regierung das Gewaltmonopol des Staates auszuhöhlen beginnt. Wie anders soll man verstehen, dass es als Reaktion auf von Palästinensern ausgehender Gewalt israelischen Privatpersonen erleichtert werden soll, Waffen zu erwerben? Das erleichtert genau jene Selbstjustiz, vor der Netanyahu noch gewarnt hatte. Aber auch hier konnte sich der Regierungschef nicht durchsetzen.
Danke, Katrin Degenhardt, für die Presseschau hier in dieser Tageszusammenfassung im Deutschlandfunk. Hier folgt das Sportgespräch mit meinem Kollegen Matthias Friebe. Dort liegt der Fokus heute auf dem Gedenken an die Shoah angesichts der Auschwitz-Befreiung vor 78 Jahren und die Rolle des Sports bei dem Gedenken. Ich danke für Ihr Interesse an dieser Sendung. Mein Name ist Jonas Rehse.